Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute stehst du als Teil unserer Community im Mittelpunkt. In dieser Episode beantworten wir nämlich die Fragen, die du uns als Sprachnachricht oder Textnachricht an unseren Scalable Instagram-Account oder an meinen Account cvröhl geschickt hast. Und wenn deine Frage noch nicht dabei sein sollte, tja, dann kannst auch du gerne Fragen schicken als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital oder eben mein Account cvröhl. Und dann wird deine Frage vielleicht auch Teil der kommenden Episode. Max Silb, wieder mal einer, der im Nachnamen keine Vokale hat. Eine ganz simple Frage: Was halten Sie von einer Mischung aus thesaurierenden und ausschüttenden ETFs? Ja, finde ich super. Ja, weil warum sollte man sich jetzt unbedingt mit aller Macht entscheiden? Ja, entweder alles zu thesaurieren oder alles auszuschütten. Es gibt ja durchaus auch gute Gründe für den Mittelweg. Und gerade wenn man langfristig investiert, macht es ja auch Sinn, das vielleicht mal auf mehrere Produkte zu verteilen, damit man hinterher, wenn es ans Endsparen geht, verschiedene Töpfe hat für das steuerliche FIFO First in, First out. Und ja, warum nicht auch eine Unterscheidung treffen zwischen thesaurierend und ausschüttend? Das ist ja ohnehin eher eine Gefühlsfrage, denn seit dem Investmentsteuergesetz sind ja im Großen und Ganzen thesaurierende und ausschüttende ETFs steuerlich weitgehend gleichgestellt. Insofern kann man durchaus sagen, vielleicht den Kern des Portfolios mit einer Ausschüttung, damit man so ein bisschen Basisgrundrauschen hat, was immer dann gut ist, wenn es mal über längere Zeiten keine steigenden Kurse gibt, man aber trotzdem sieht, hey, die Geldanlage bringt was und die Satelliten, die man drumherum hat, vielleicht spezielle Themeninvestments, vielleicht auch sowas wie Gold, wo es gar keine Ausschüttungen gibt, das dann eben als thesaurierendes Investment. Elfish MC fragt sich, wie das eigentlich so ist mit ausschüttenden ETFs auf den MSCI World oder den MSCI Emerging Markets, MSCI Europe, wenn man das Ziel hat, Cashflow und Altersvorsorge unter einen Hut zu bringen. Also zunächst mal Altersvorsorge mit breit gestreuten ETFs, kostengünstig, ist schon mal eine ganz großartige Sache. Aber klar, beim Ansparen hilft es schon, wenn man dazu immer mal ein bisschen so den Belohnungseffekt auch ansprechen kann. Wenn man sieht, man buttert nicht nur rein, man spart sich nicht nur was ab, man verzichtet nicht nur auf Konsum, sondern es kommt auch mal was zurück in Form von Ausschüttungen. Das sorgt einfach für ein gutes Gefühl, insbesondere dann, wenn Aktienkurse mal über längere Zeit nicht steigen. Ich weiß, alle diejenigen, die so in den letzten 5 Jahren an die Börse gekommen sind, die haben ja mal den einen oder anderen Einbruch erlebt. Das Jahr 2022 war jetzt auch eher schwierig, aber so eine Zeit, dass Kurse 3 oder 4 Jahre mal seitwärts leicht abwärts laufen, die war da eben noch nicht. Und das sind Zeiten, die können für uns Anleger ziemlich quälend werden. Und da hilft es eigentlich ganz schon so als Motivation beim Durchhalten, wenn da regelmäßig etwas aufs Konto tröpfelt in Form von Ausschüttung, wo man sich denkt, ach Mensch, ja, das mit der Geldanlage, das macht doch Sinn. Da kommt auch was raus, auch wenn die Kurse gerade mal nicht steigen. Das ist durchaus ein Argument, das zu tun. Man sollte sich halt immer klar machen, wenn man diese Ausschüttung schon während der Ansparphase rausnimmt und dann verlebt, wenn man davon vielleicht Lebenshaltungskosten deckt, ja, dann hat man halt weniger zum Wiederanlegen. Das heißt, der Zinseszinseffekt, das Compounding kann nicht vollständig wirken. Insofern muss man da für sich den Kompromiss finden. Einerseits zwischen maximalem Compounding, also voller Reinvestition, und andererseits diesem Wohlfühlfaktor, dem Belohnungseffekt, dass doch etwas vom Geld regelmäßig zurückkommt. About Chris B. hat sich eine Strategie gebaut aus drei ETFs, nämlich den MSCI World und den MSCI Emerging Markets, jeweils als thesaurierende ETFs, und daneben ein All-Country World ETF als ausschüttender ETF, damit nicht alles in einem ETF liegt und man so eine Mischung hat aus ausschüttend und thesaurierend. Und was ist deine Meinung dazu, Christian? Schreibt Chris. Ja, also Chris, von Chris zu Chris, finde ich eine gute Sache, weil es sinnvoll ist, durchaus unterschiedliche Töpfe zu haben, gerade wenn man hinterher mal an das Entsparen denkt, also an die Zeit, wo es dann wirklich darum geht, von dem aufgebauten Vermögen auch zu leben, Erträge rauszunehmen, dann hast du über deinen ausschüttenden ETF schon mal die Möglichkeit, kontinuierlich Geld zu erhalten, und gleichzeitig hast du zwei thesaurierende ETFs, auch mit unterschiedlichen Einstandskursen, die du dann im FIFO-Prinzip First In, First Out anteilsweise verkaufen kannst. Du hast einfach dadurch etwas mehr Flexibilität und finde ich rein strukturell eine gute Überlegung. Dustin DK macht sich Gedanken über etwas, was viele umtreibt, nämlich die Angst vor einem Crash, beziehungsweise die Frage, wie kann man einen Crash denn optimal nutzen? Das geht doch wohl nur mit einer Cash-Position, damit man eben dann die Möglichkeit hat, wenn die Kurse so fallen wie nach dem Liberation Day oder wie in der Corona-Krise, schnell nachzukaufen und sich sozusagen Aktien zum Schnäppchenpreis zu sichern. Insofern die Frage von Dustin: Hast du eine Cash-Position und wie geht man eigentlich vor mit dieser Cash-Position? Und da sage ich, ja, ich habe eine Cash-Position, und wie ich diese Cash-Position behandle, das ist sehr stark davon beeinflusst, was 2009 ein sehr berühmter Investor geschrieben hat, nämlich Jeremy Grantham. Der hat 1971 ja einen der ersten Indexfonds initiiert, seitdem nicht nur viel investiert, sondern auch viel publiziert. Und besagte Jeremy Grantham brachte 2009 ein Essay auf den Markt, in dem er genau über diesen Notgroschen, über die Cashquote des Investierens nachgedacht hat. Und ich habe eine sehr, sehr zentrale Passage aus diesem Aufsatz von Jeremy Grantham ausgerechnet am 8. April, also genau witzigerweise an dem Tag, als die Korrektur nach dem Liberation Day ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht hat, auf Twitter, auf X, auf Instagram zitiert. Und ich will das hier einfach mal vorlesen in übersetzter Form, weil es wirklich genau zeigt, wie man mit einer solchen Cashquote umgehen sollte. Zitat Jeremy Grantham: Wenn sich diese Krise zuspitzt, werden ehemals vernünftige Menschen beginnen, das Ende der Welt vorherzusagen, bewaffnet mit vielen erschreckenden und genauen Daten, die die Weisheit ihrer Vorsicht beim Halten von Bargeld untermauern werden. Es gibt nur ein Heilmittel gegen diese Lähmung im Endstadium. Du musst unbedingt einen Schlachtplan für Reinvestitionen aufstellen und dich daran halten. Erstell einen Zeitplan für weitere Käufe in Abhängigkeit von künftigen Marktrückgängen. Und denk dran, dass du den Tiefpunkt niemals erreichen wirst. Das Streben nach Optimalität ist eine Falle und eine Täuschung. Es wird nur dazu dienen, deine Lähmung zu verstärken. Insoweit, man kann immer darüber diskutieren, ob es besser ist, immer voll investiert zu sein oder ob man eine Cashquote halten möchte. Aber wenn man Cash vorhält, um, wie das immer so schön heißt, in einer Krise nachzukaufen, dann brauchst du einen Plan, wie dieses Geld im Falle des Falles dann tatsächlich in Aktien investiert werden soll. Und dieser Plan kann ja ganz einfach sein. Ja, du kannst ja beispielsweise, wenn du 10.000 Euro Cash-Reserve hast, sagen, okay, 2.500 Euro bei einem Minus von 10%, weitere 2.500 Euro bei einem Gesamtminus von 20% und der Rest bei einem Minus von 30%. Nur, du brauchst genau diese Guideline und dann musst du dich auch dran halten und dann, wenn du es einmal verabschiedet hast, bitte das Gehirn ausschalten und nicht denken, oh ja, jetzt ist es 20% runtergegangen. Bei 20% Minus wollte ich meine Liquiditätsreserve in den MSCI World investieren. Was war das gut, dass ich überhaupt eine Liquiditätsreserve habe? Aber ein Index, der 20% gefallen ist, der kann auch 30% fallen. Ich lasse das jetzt nochmal. Ich investiere jetzt nicht. So, und dann geht es vielleicht auf 22% Minus, auf 25% Minus und du denkst dir schon, jawohl, ich hatte mal wieder recht. Ich habe noch mal richtig gelegen. So, und dann dreht's da und dreht's. Und dann bist du nur noch bei 20%, nur noch bei 15%, nur noch bei 10%, nur noch bei 5%. Und irgendwann bist du beim alten Niveau und du hast nie gekauft. Das ist das wirklich Schwierige bei einer Cashquote. Nicht die Cashquote zu halten, sondern die Cashquote dann wirklich auch in den Markt zu geben. Und das musst du dir vorher überlegen. Und was ich aus eigener Erfahrung wirklich sagen kann, was dabei sehr gut hilft, schreib es dir auf. Und guck regelmäßig rein, wenn es an den Börsen runtergeht und erinnere dich daran und sei bereit, es dann auch tatsächlich umzusetzen. Und klar, du hältst Cash vor und in den Zeiten, wo der Markt steigt, ist dieses Cash natürlich von der Rendite her ein Nachteil. Aber wenn dieses Cash dir hilft, solche schwierigen Zeiten, solche Einbrüche durchzustehen, im Markt zu bleiben, weil du weißt, du hast ja noch was auf Seite, du hast trockenes Pulver, du kannst diese gefallenen Kurse im Rahmen deines langfristigen Vermögensaufbaus nutzen, dann ist dieser Renditenachteil durch das Vorhalten von Cash einfach die Prämie dafür, dass du im Aktienmarkt dabei bist. Und dann ist es richtig gut angelegtes Geld in Form von Opportunitätskosten. Fiona sagt, und das ist übrigens tatsächlich der Instagram-Name, Fiona sagt, interessant wäre mal, wie man investieren kann, wenn man schon etwas angespart hat. Also keine 140 Jahre Anlagehorizont mehr hat, sondern Dividenden kassieren möchte als zusätzliches Einkommen, High Yield, Yield oder die berühmten drei Buchstaben Kombinationen der Einkommensinvestoren BDC, CLO, CEF und MLP. Ja, arbeiten wir uns doch mal durch. Also grundsätzlich, wenn man schon Vermögen aufgebaut hat und dann in die Situation kommt, vom Vermögen leben zu wollen, leben zu müssen, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder man hat thesaurierenden ETF oder Aktien, eben die keine Dividenden ausschütten wie eine Berkshire Hathaway, dann kann man ja auch immer kleine Beträge verkaufen, dadurch Cash lukrieren. Im Scalable Broker ist ja auch das sehr günstig bzw. kostenlos möglich. Die andere Geschichte ist, man hätte das Geld gerne automatisch aufs Konto, ohne dass man irgendetwas machen muss. Und dann sind wir tatsächlich bei ausschüttenden Investments. Und wenn man sich dafür entschieden hat, es ein bisschen bequemer zu haben, ist die Frage, möchte man diese Ausschüttungen maximieren? Das hört sich im ersten Augenblick natürlich großartig an. Ja, warum soll ich ein MSCI World nehmen mit 2,5% Ausschüttungsrendite, wenn es doch eine ganze Reihe von Investments gibt mit 5, 6, teilweise sogar 10% Ausschüttungsquote? Ja, das kann man machen. Allerdings sollte man sich immer bewusst sein, dass diese höheren Ausschüttungsrenditen häufig einen Preis haben, nämlich, dass sie an der Substanz knabbern. Beziehungsweise man sollte zumindest verstehen, wo kommen denn diese Ausschüttungsrenditen her? Wir haben das hier bei Asset Class anhand eines Beispiels schon sehr ausführlich durchexerziert, nämlich Die 6-7%, die beim JP Morgan Premium Income ETF ausgezahlt werden, monatlich, 6-7% sind es dann aufs Jahr betrachtet, die kommen nämlich nicht nur aus Dividenden, sondern dadurch, dass Optionsgeschäfte getätigt werden, man also das Potenzial nach oben limitiert, aber gleichzeitig bei begrenzten Kursrückgängen auch einen Risikopuffer hat. Wenn man das durchdrungen hat und das für ein interessantes Risikoprofil hält, dann ist das durchaus ein möglicher Portfoliobaustein, wobei man sich immer im Kopf bewusst machen sollte, da ist nach wie vor Aktie drin, folglich auch Aktienmarktrisiko, folglich es kann auch schwanken. Das heißt, man sollte dann wirklich Cashflow fokussiert sein und nicht parallel ständig auch noch auf die Schwankungen, auf die Kursentwicklung des Depots schauen. Dann zu den drei Buchstaben. BDCs, Business Development Companies. Könnten wir eigentlich auch mal eine eigene Folge zu machen, oder? Das sind also spezielle Firmen in den USA, die außerbörslich in der Regel Fremd- oder Mezzaninkapital zur Verfügung stellen an junge und kleinere und mittlere Unternehmen und dafür zum Teil zweistellige Zinsen lukrieren, aus denen sich natürlich ordentliche Ausschüttungen generieren lassen. Problem natürlich, wenn es mal in eine wirtschaftliche Krise rutscht, kann auch da, vielleicht nicht im operativen Geschäft, aber zumindest im Kurs, erhebliches Abseitspotenzial sein. Das gleiche gilt also auch für CEFs, Closed End Funds, also Aktiengesellschaften, die eigentlich geführt werden wie Investmentfonds, nur dass man die Anteile nicht zurückgeben kann, sondern an der Börse verkaufen muss, wenn man aussteigen möchte, was häufig nur mit Abschlägen möglich ist, gerade in Krisenzeiten. Auch da, es gibt viele Closed End Funds, die sehr hohe, auch wirklich von operativen Einnahmen gedeckte Ausschüttungen leisten, aber man sollte nicht in die Lage kommen, irgendwann verkaufen zu müssen in einer Krisensituation, sondern da sollten immer nur Gelder gebunden sein, bei denen man zur Not auch mal 2-3 Jahre warten kann, bis sich eine Marktsituation beruhigt. Und das Gleiche gilt auch für die MLPs, für die Master Limited Partnerships, eine spezielle Rechtsform, in der in den USA vor allem Pipelines für Öl und Gas betrieben werden, die sehr hohe Dividendenausschüttungen leisten, in die wir als deutsche Privatanleger allerdings gar nicht direkt investieren können, aufgrund steuerlicher Restriktionen, sondern das können wir nur, aber ist ja auch schön und gleich diversifiziert, über, ihr ahnt es schon, ETFs. Auch hier lehrt uns allerdings die Vergangenheit, die Kurse können mal zwischenzeitlich kräftig einbrechen. Schaut euch mal so ein MLP-ETF im Jahr 2020 an, als man durch die Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts deutlich weniger Energie brauchte. Sehr, sehr anfällig für solche zyklischen Schwankungen. Das heißt, ja, es gibt eine ganze Reihe von solchen ausschüttungsstarken Geldanlagen, aber man sollte sich immer vor Augen halten, wenn viel ausgeschüttet wird, kann auch nicht mehr viel reinvestiert werden. Und wenn man allzu sehr an der Dividende hängt, wenn die Dividende allzu wichtig wird, auch für die Kapitalmarktgeschichte, den Kapitalmarktauftritt, die sogenannte Equity Story eines Unternehmens, dann bleibt vielleicht irgendwann eine Situation, dass man da stranguliert ist und das Unternehmen nur noch dafür arbeitet, die Dividende zu gewährleisten. Und das ist oftmals eine sehr kritische Situation, wo sich unternehmerisch nicht mehr viel tut. Insofern, ja, es macht natürlich Sinn, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, im Portfolio auch einen Income-Teil aufzubauen. Und der kann durchaus mit High Yield mit Immobilienaktien und den drei Buchstabenkürzeln funktionieren. Allerdings sollte es ja nicht unbedingt das Einzige sein. Auch in einer fortgeschrittenen Lebensphase und Entnahmephase macht es weiterhin Sinn, mit einem Teil des Kapitals am Aktienmarkt direkt zu partizipieren, entsprechend breit gestreut. Und gerade wenn es darum geht, auch in das Vermögen ein bisschen Stabilität hereinzubringen, ist natürlich die Nutzung des gesamten Asset-Class-Spektrums besonders relevant. Sprich, alternative Anlagen wie zum Beispiel die klassische Krisenwährung Gold, auch wenn sie nichts abwirft, nicht vergessen. Und natürlich Anleihen, die ein Portfolio stabilisieren und bei denen wir ja auch die Möglichkeit haben, sehr genau inzwischen den Anlagehorizont und die Investmentdauer in Einklang zu bringen. Wenn du beispielsweise an die iBonds von iShares oder die Target Maturity ETFs von DWS denkst, die es ja eben genau ermöglichen, Anleihen einer Laufzeitklasse, zum Beispiel Fälligkeit 2027, gebündelt und breit gestreut in einem ETF zu erwerben, sodass man letztendlich das gleiche Chance-Risikoprofil hat wie bei einer normalen Anleihe, auch die Ausschüttungen, nur eben nicht abhängig ist von einem einzigen Schuldner. Der Willi mit Y und vielen Punkten im Nutzernamen, der ist 65 Jahre alt und hat kürzlich eine Auszahlung aus einem Fonds erhalten. Also ich vermute, es war kein Investmentfonds, sondern irgendwie ein Kapitalfonds, denn er möchte jetzt sicherstellen, dass er aus dieser Auszahlung finanzielle Mittel hat, wenn er sie benötigt, aber eben auch einen Teil des Geldes langfristig anlegen, etwa über 10 Jahre. Was würde sich dafür eignen? Ja, und da sind wir eben wieder bei der ganz klassischen Diversifikation über Assetklassen hinweg. Da, wo man 10 Jahre Zeit hat, da bieten sich doch auch weiterhin Aktien und ETFs an, gebündelt, entweder ein Weltportfolio-ETF oder wenn man vielleicht schon kontinuierlich ein bisschen was raushaben möchte, also etwas erhöhte Ausschüttungen, ein globaler Dividenden-ETF, sowas wie der FTSE All World High Dividend, der volumenstärkste Dividenden-ETF in Europa. Das wäre dann eine Möglichkeit für den Aktienteil, für das, was langfristig angelegt werden kann. Und der Teil, der unter Umständen schneller verfügbar sein muss, der darf dann eben nicht in Aktien fließen, sondern da sind wir bei Anleihen gerne natürlich gestaffelt nach unterschiedlichen Laufzeitklassen, sodass man es vielleicht mit iBonds ETFs oder Target Maturity ETFs von der DWS schafft, dass jedes Jahr irgendwo eine Fälligkeit ist. Und dann hat man die Frage, ob man eine Wiederanlage möchte oder das Geld gleich verleben möchte. Und dazu ein bisschen was natürlich immer ganz flüssig im Tagesgeld auf dem Konto. Und darüber hinaus kann man sich überlegen, ob man eine ultimative Krisenversicherung, einen Wertspeicher mit dabei haben möchte. Das wäre dann, auch wenn es keine Erträge bringt, in erster Instanz Gold. Und dann, tja, hängt es davon ab, ob man auch unter uns Älteren jetzt Bitcoin als Wertspeicher ansieht oder eben nicht. Wenn ja, kann man auch da sicherlich noch eine kleine Beimischung wagen. Seba Luok möchte gerne ein Dividendenwachstumsportfolio aufbauen für Ältere ab circa 45 Jahren. Will heißen also, bis man ans Geld muss. Also im offiziellen Rentenalter bleibt da noch ordentlich Zeit. Das heißt, man kann tatsächlich in Aktien gehen, wenn man möchte, auch vollständig in Aktien mit 100%. da bleibt genügend Zeit noch übrig. Und wenn es ein Dividendenwachstumsportfolio ist, naja, dann kann man sich ja durchaus auch mal die Anregungen für genau diese Aktien mit genau diesem Indikator holen, nämlich Dividendenwachstum. Es gibt ja eine ganze Reihe von Aktienscreenern mittlerweile, auch sogar kostenfrei oder für sehr kleines Geld. Und die ermöglichen es eben, zu filtern nach Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren, in den letzten 10 Jahren. Dann kann man noch einen Indikator dazu nehmen für Dividendenstabilität. Denn wir wollen ja nicht nur von heute im Vergleich zu vor 10 Jahren gucken, sondern dazwischen soll es ja auch möglichst stabil gewesen sein. Und da kriegt man dann eine Liste raus. Und mit dieser Liste würde ich mich dann, wenn ich ein solches Portfolio aufsetzen wollte, beschäftigen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund einer Branchendiversifikation. Denn jede Branche hat ihre speziellen Chancen und ihre speziellen Risiken. Es gibt keine risikofreien Aktieninvestments und selbst bei solchen strukturellen, großartigen, übergeordneten Trends wie Gesundheit sehen wir ja, da gibt es auch ausreichend Risiken. Und wenn wir nur die Frage nehmen, wer bezahlt denn beispielsweise die ganzen Therapien, die inzwischen möglich sind, dann haben wir auch da immer wieder dunkle Wolken. Deswegen ist es wichtig, unterschiedliche Branchen in einem solchen Dividendenwachstumsportfolio zu berücksichtigen und da eben dann nicht allzu sehr Überzeugung zu haben. Tja, und wenn man ein solches Dividendenwachstumsportfolio nicht selbst aufbauen möchte, dann kann man natürlich ETFs nehmen, die wirklich nur auf das Thema Dividendenwachstum setzen. Und da sind wir dann beim klassischen Aristokratenprinzip. In den USA heißt das 25 Jahre Dividendenanhebung in Serie. Für Europa und Asien sind die Hürden deutlich gesenkt, beziehungsweise da reichen dann auch schon stabile Dividenden. Aber immerhin, diese ETFs haben die ganz klare Verpflichtung und Perspektive, stabile bis steigende Dividendenaktien zu allokieren. Und das spiegelt sich dann eben auch in den Ausschüttungen wieder, die du aus diesen ETFs bekommst. So, ein Name, der mir wahnsinnig sympathisch ist. Charlie Brown hat eine Frage. Ich denke da immer an meine Kindheit. Da hatten nämlich meine Eltern den Stern abonniert und im Stern gab es immer diesen kleinen Comic von den Peanuts und da war natürlich Charlie Brown dabei. Hier ist es kein Comic, sondern hier hat er eine richtig ernste Frage, nämlich wie geht man eigentlich strukturelle Änderungen im Depot an, wenn Werte nicht mehr zur Strategie passen. Ja, und das kann ja wirklich mal passieren. Du hast irgendwie einen Investment Case gehabt für ein Unternehmen und anschließend kommt eine Meldung, die diesen Investment Case komplett über den Haufen wirft. Das war bei mir persönlich vor einigen Jahren der Fall, als ich eine Pharmaaktie im Depot hatte, die eigentlich ja so ein bisschen boutiquemäßig, keiner der größten Pillendreher, sondern klein, aber fein, hochmarschig, mit einer großartigen Tradition, fand ich eigentlich ein schönes Investment, ordentliche Dividendenpolitik. Und dann entschloss sich dieses Unternehmen plötzlich zu bieten. Milliarden für ein Unternehmen, was kein Pharmaunternehmen war, sondern ein Grundstoffunternehmen, eine Chemiefirma. Ja, und wer es jetzt noch nicht weiß, es ging um Bayer und Monsanto. Ich wollte also in eine Pharma-Boutique investieren, war dort drin und plötzlich gehen die all in einer Grundstoffindustrie. Das hat für mich einfach nicht mehr gepasst. Das war nicht mehr mein Anlagehintergrund. Das war nicht mehr meine Strategie. Und was habe ich folglich gemacht? Ich habe die Aktie verkauft. Das ist das Wesentliche, was man tun muss, wenn wirklich ein Wert nicht mehr zur Strategie passt, wenn sich die Einschätzung ändert, konsequent handeln und entweder verkaufen oder zumindest zum Verkauf stellen. Es kann ja sein, es ist eine Aktie irgendwie nicht mehr in deinem Raster, lieber Charlie Brown. Du willst sie loswerden, aber du willst sie vielleicht nicht unbedingt sofort verkaufen, weil es gerade schlecht läuft. Das ist so eine Situation, wo ich mir sage, da kann man auch einen Stoppkurs setzen, 5%, 10% unter dem aktuellen Kurs. Da kann man vielleicht noch sagen, okay, diesen zusätzlichen Verlust, den nimmt man dann noch. Aber es kann ja sein, dass es gerade dann nach oben dreht und dann zieht man diesen Stoppkurs nach. Vielleicht bleibt man dann auf diese Art und Weise noch ein, zwei Jahre in einem Investment, was man eigentlich nicht mehr wollte. Aber solange es steigt, ist ja gut. Nur dann konsequent die Entscheidung auch umsetzen. Und selbst wenn man dann noch plötzlich 30% plus gemacht hat mit diesem quasi Zeitüberhang, sollte man nicht sagen, naja, jetzt läuft es ja doch ganz gut, sondern an der Entscheidung dann auf jeden Fall festhalten. Wichtig dafür natürlich, du musst wissen, wann Werte nicht mehr zur Strategie passen. Deswegen schreib dir auf, warum du Werte in dein Depot, in deine Strategie aufnimmst, bevor du kaufst. Was erwartest du davon? Wie prüfst du deinen Investment Case? Und was sind Prämissen, unter denen du sagst, ne, das war's, jetzt steige ich aus. Menzing Runs hat sich beschäftigt mit Liquid Alternatives und fragt sich, ob das eine gute Ergänzung zu Aktien sind. Ja, was sind Liquid Alternatives? Das sind eben alternative Investments, wie beispielsweise Infrastruktur, Private Equity, Private Credit oder auch sowas wie erneuerbare Energienanlagen, die dann trotzdem liquide handelbar sind, sodass man also nicht in irgendeinem geschlossenen Fonds steckt, sondern in einer verbrieften Geldanlage, die man zumindest innerhalb bestimmter Fristen auch dann wieder zu Geld machen kann. Eine Interpretation davon sind die LTIFs, die auch hier mit einem ersten Produkt neu sind im Scalable Broker. Eine andere Möglichkeit sind auch bestimmte börsengehandelte Firmen, die dann solche Projekte ausschließlich verbriefen wie Yieldcos. Und ja, das ist natürlich eine Ergänzung zum normalen Aktienportfolio, denn es gibt eben mehr Unternehmen abseits der Börse als an der Börse. Die Relation ist so ungefähr 90-10 gegen die Börse. Das heißt, wenn man die Wirtschaft komplett abbilden will, dann braucht man auch sowas wie Private Equity und andere Themen wie zum Beispiel Infrastruktur und erneuerbare Energien werden zwar sehr häufig an der Börse diskutiert, stecken aber in den Weltportfolio-Indizes nur in quasi homöopathischer Dosis drin. Also erneuerbare Energien haben ungefähr einen Anteil von 1% am MSCI All Country World und der ganze Infrastrukturbereich, wenn man jetzt mal Energieversorger rausnimmt, von etwa 2%. Das heißt, das ist durchaus Potenzial, das Ganze etwas aufzustocken. Und dann ist eben die Frage, in welcher Form man es macht, ob man es rein in Form von solchen Projekten macht, wie zum Beispiel dann verpackt als LTIF oder ob man es macht als Aktie. Klar sein muss, wenn man es macht als Aktie, dann ist da auf jeden Fall auch das Schwankungsrisiko des Aktienmarktes mit dabei. Ansonsten, wenn man es mit einer Verpackung macht, hat man halt gewisse Einschränkungen, was diese Liquidität angeht. Denn eins muss immer klar sein, egal ob alternative oder herkömmliche Assetklasse, jede Verpackung, jedes Finanzprodukt kann immer nur so liquide sein wie das, was tatsächlich realwirtschaftlich drin ist. Wenn dir diese besondere Episode gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter oder schick uns noch mehr von deinen Fragen. Gerne als Sprachnachricht, aber passt auch als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital. Und ansonsten hinterlass uns eine Bewertung, gib uns Sterne und schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen oder wenn du sonst eine Idee hast, was wir hier im Podcast besprechen können. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf allen sozialen Medien oder auch per E-Mail unter podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin. We'll be right back.